So ein bisschen schräg vielleicht erstmal. So, ja, so in etwa. Gut, danke schön. Wer den Monatsplan gelesen hat, der hat gesehen, Abendmahl findet erst kommenden Sonntag statt. Aber ich habe leider übersehen, dass wir nächste Woche einen Gastsprecher hier haben, der nämlich morgens hier beim Männertreffen spricht. Und der wird auch am Sonntag dann im Gottesdienst sein. Und ich denke, ich möchte mir gerne ein bisschen mehr Zeit fürs Abendmahl nehmen, damit wir nicht hudeln müssen. Haben wir das jetzt vorgezogen. Ja. Ich möchte alle einladen, wer noch nicht unter der Woche beim Abendmahl dabei gewesen ist. Einmal im Monat, außer dem Monat, diesen Monat jetzt, haben wir auch Abendmahl einmal unter der Woche, immer an unterschiedlichen Tagen. Nehmt euch doch dafür mal einen Abend Zeit und sei einfach mal dabei. Das ist wirklich schön. Es ist sehr intim. Es ist sehr nahe. Gegenwart Gottes ist auch nahe, kann man wirklich sagen. Und wir haben immer eine sehr, sehr schöne Zeit. Wir entspannen an seinem Tisch und in seiner Gegenwart. Und da auch dort ist Abendmahl kein Anhängsel, wie es manchmal im Gottesdienst fast scheint. Deswegen haben wir angefangen, vor über 2 Jahren auch Abendmahl zu haben unter der Woche. So, auch heute möchte ich gerne das Abendmahl in die Mitte rücken und auch die Verkündigung in diese Richtung ausrichten. Ich möchte nochmal beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen, für deine Gegenwart, für deine Liebe, die wir empfangen, Herr. Für deine Geduld, die du mit uns hast, und davon leben wir ja. Danke dafür, dass du unser guter Hirte bist, der uns führt und leitet. Herr, und was du begonnen hast mit jedem von uns, das führst du auch zu Ende. Du bringst uns allen ans Ziel. Danke dafür, Herr. Egal, was auf unseren Wegen kommt, du weißt es. Herr, und bei dir sind wir sicher, das wissen wir. Danke dafür, Herr, dass wir vorwärts gehen dürfen, vorwärts schauen dürfen und wissen dürfen, es ist alles in deiner Hand. Und wir danken dir auch, dass du zu uns redest, Herr, dass du uns immer wieder neu begegnest, du sprichst zu uns und du berührst unser Herz. Herr, du gibst uns Weisung immer wieder aufs Neue und Herr, und lässt uns in deinen Gedanken lesen, auch heute Morgen. Danken wir dir, dass du zu uns redest und sprichst. Hilf uns, Herr, dass wir nicht Leute sind, bei denen der gute Same auf die Erde fällt, einfach auf den Boden oder auf den Weg, sondern dass wir Leute sind, die einen guten Boden in sich tragen, Herr. Und dort, wo wir Mühe haben mit unserem eigenen Ackerfeld, Herr, schenk du Neues. Danke dafür, Herr, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Sondern es wird ausrichten, wozu du es sendest. Danke dafür. Ich habe eine sehr einfache Botschaft heute Morgen. Das Abendmahl findet ja das allererste Mal an einem Fest statt. Dieses Fest heißt das Fest der ungesäuerten Brote. Und dieses Fest der ungesäuerten Brote ist ganz eng verknüpft mit dem Passafest. Und es fällt auch in dieses Fest hinein. Da fallen mehrere Feste zusammen. Es fällt eben hiermit zusammen das Passafest, wo es um die Befreiung des Volkes Gottes aus Ägypten geht, aus einer langen Gefangenschaft heraus, wo Gott Befreiung schenkt durch ein Lamm, das da geschlachtet wird, damals in Ägypten. Und dieses Lamm, an das man sich dann am Passa und auch beim Abendmahl in besonderer Weise erinnert, dieses Lamm, das wurde geschlachtet und gegessen und spielt eine ganz besondere Rolle. So war auch das letzte Abendmahl, das dann Jesus mit seinen Jüngern nimmt, ein ganz besonderes Essen. Dieses Essen war besonders nicht einfach nur, weil es die letzte Mahlzeit Jesu vor seinem Tod war, vor seiner Verhaftung und vor seiner Kreuzigung, sondern dieses Essen war auch ganz besonders vor allem deshalb, weil Jesus dieses Mahl während des Essens, das heißt, als sie das Brot aßen und den Wein tranken, auf sich selbst deutet. Das gab es vorher nicht. Plötzlich deutet er diese Elemente auf sich, auf seine Person, um dadurch für seine Jünger noch einmal ganz plastisch zu veranschaulichen, dass sein Leben und Sterben, er wusste schon, dass er stirbt, sie wussten es nicht, dass das ein Ziel hat, das ihnen und allen Menschen zum Heil werden soll. Sie aßen jetzt an dieser Stelle also nicht einfach miteinander, wie sie es oft schon in der Vergangenheit getan hatten. Und sie waren ja oft mit Jesus zusammen. Sondern jetzt an der Stelle sagt Jesus, das Brot, das ihr jetzt esst, ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und den Wein, den ihr aus diesem Kelch jetzt trinken werdet, ist mein Blut, das für viele vergossen ist zur Vergebung der Sünden. So, sie sollten also nicht nur gemeinsam mit Jesus essen und an einer Mahlzeit teilnehmen, wie sonst auch, sondern jetzt wurde Jesus für sie selbst zu einer Mahlzeit, zu einem Mahl, zu etwas, was sie essen sollten. Und indem der Herr ihnen jetzt Brot reicht und den Wein reicht und diese eben auf sich selber bezog, da sagt er eigentlich, hier, esst mich. Esst mich, sagt er. Esst mich und nehmt mich auf, wie ihr dieses Brot esst und dieses Brot in euch aufnehmt. Trinkt von diesem Wein, der mein Blut darstellt, zur Vergebung der Sünden. Und jetzt kann man schon fragen, was ist das für ein Essen? Was ist das für ein Essen, das es hier gibt? Ich glaube nicht, dass die Jünger wirklich begriffen zu dem Zeitpunkt, was Jesus hier sagt und was er tut. Vollumfänglich haben sie nicht verstanden, was hier vor sich geht. Zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und als Jesus sagt, das ist mein Leib, da erinnerten sie sich ganz bestimmt an etwas, was einige Zeit vorher geschah, wo Jesus zu einer großen Menschenmenge sprach. Er sagte nämlich damals, wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Und damals haben sich die Leute furchtbar aufgeregt über diese Aussage. Und sie murrten gegen Jesus und sie ärgerten sich über ihn und konnten nicht akzeptieren, was er hier sagt. Und sagen unter sich, wie kann er nur so etwas sagen? Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Und daraufhin heißt es im Johannesevangelium, daraufhin verließen ihn viele. Und gingen nicht mehr mit ihm. Viele seiner Jünger, heißt es dort, verließen ihn. Und gingen nicht mehr mit ihm. So, und als alle anderen jetzt abgewandert sind und sich abwandten von ihm, fragt er seine 12 Jünger, wollt auch ihr weggehen? Und dann kommt dieses berühmte Wort von Petrus, wo er sagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. So, sie blieben also bei Jesus. Und obwohl auch sie nicht verstanden, was der Herr hier eigentlich gemeint hat, ja, genauso wenig wie die anderen das verstanden haben. Doch sie spürten, die Worte, die Jesus sprach, waren eben mehr als das, was sie jetzt gerade in dem Moment kapierten. Und was sie genauso wenig begriffen wie alle anderen, die dann weggegangen sind und die Jesus aufgrund dieser Rede eben verließen. Die Jünger haben auch nicht mehr verstanden. Und auch jetzt, an diesem Abend, wo sie mit Jesus zusammensitzen, beim letzten Abendmahl, wo sie ebenfalls nur wenig verstehen und kaum kapieren, was hier eigentlich vor sich geht und es kaum fassen können, was Jesus jetzt hier sagt und tut. Er tut es einfach. Er erklärt ihnen nicht im Einzelnen, sondern er sagt einfach, dieses Brot ist mein Leib, nehmt und esst. So, und jetzt muss die Zuordnung bei ihnen kommen. Aber die Erklärung kommt hier nicht von Jesus. Sondern er lässt es einfach so stehen. Und sie haben auch nicht im Entferntesten geahnt in dieser Situation, dass ihr Herr nur wenige Stunden später an einem römischen Kreuz sterben würde. Wo sich dann das vollzog, was Jesus ihnen hier mit diesen Einsetzungsworten eigentlich deutlich machen wollte, was er ihnen da sagt und ankündigte. Und trotz allem war ihnen klar, dass dieses Mahl, das Brot, das sie aßen und der Wein, den sie tranken, der ihnen Jesus reichte, viel mehr ist als ein gewöhnliches Essen und viel tiefer reicht, viel weiter geht und dass dies alles von einer Bedeutung ist, die sie zu diesem Zeitpunkt nur erahnten, aber nicht wussten. So, welch ein Essen war das? Was ist das für ein Essen? Ich möchte heute Morgen mit uns mal ein paar Dinge anschauen, wo es in Gottes Wort immer wieder ums Essen geht. Die Bedeutung des Essens in der Heiligen Schrift ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Von Anfang an, von den ersten Seiten der Bibel an, geht es immer und immer wieder ums Essen. Essen ist lebensnotwendig. Essen und Trinken muss jeder, um zu leben, das ist klar. Und so kommt natürlich auch Nahrung und das Essen und Mahlzeiten, die wir zu uns nehmen, im Gottes Wort immer wieder vor und hat eine enorme Bedeutung. Dem begegnen wir schon auf den allerersten Seiten der Bibel. Ganz gleich, sofort am Anfang geht es ums Essen. Ja, hier sehen wir sogar, das Schicksal der Menschen entschied sich am Essen. Tatsächlich. Ich lese mal aus Genesis 2, Vers 8 folgende. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Vers 16. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Gewisslich heißt es hier, musst du ganz gewiss sterben. Und dann weiter in Genesis 3, ab Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und auch er aß. Komisch, wie sich Adam verhalten hat, gell? So, die Auswirkung dieser Mahlzeit ist für die gesamte Menschheit oder für die gesamte Schöpfung bis heute spürbar. So, Essen hat hier in diesem Fall ganz weitreichende Folgen, dass alle Nachkommen Adams bis auf diesen Tag darunter leiden. Alle. Die ganze Schöpfung leidet von diesem einen Genuss, dieses Essens. Der Mensch verlor die Gemeinschaft mit Gott im selben Moment und lebt seitdem in Unfrieden. Mühsal, Dornen und Disteln, an denen er sich ständig verletzt und wo er zu Schaden kommt, waren fortan seit diesem Essen Teil der menschlichen Existenz. Hing eng mit dem Essen zusammen. Alles begann mit dem Essen. Eine gute Speise, heißt es da, das dachte Eva. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise sei und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Ja, Einsicht in was? In was gab er denn Einsicht jetzt? Nun, in das, was sie nach Gottes Willen nie kennenlernen sollten. Zumindest nicht aus eigener Erfahrung. Nämlich das Böse. Und alles, was durch und mit dem Bösen kommt. Das sollten sie nicht aus eigener Erfahrung erleben. Ich bin überzeugt, hätten sie von dem anderen Baum gegessen, der ja frei war, der Baum des Lebens, hätten sie auch Erkenntnis gehabt. Nämlich die Erkenntnis, dass sie das Richtige getan haben. dass sie das Gute getan haben, dass sie Gott geglaubt haben und gehorsam waren und jetzt hätten sie das Gute erkannt aus der Höhe der Gemeinschaft mit Gott. Aber sie aßen von dem falschen Baum, nahmen das falsche Essen zu sich und sie hatten die Erkenntnis des Bösen aus der Tiefe der gefallenen Gemeinschaft zu Gott. Schade. So, daraufhin, nach dieser Mahlzeit, versteckt sich der Mensch vor Gott. Er hat Angst, die er zuvor nicht kannte. Das war jetzt neu. Angst gab es vorher nicht. Da war jetzt auch etwas, das er verbergen wollte, was ihm die Freiheit nahm, vor Gott zu stehen. Er hatte seine Unschuld verloren. Ja, alles durch dieses eine kleine Essen. Er hatte seine Unschuld verloren, in der er zuvor gekleidet war. Der Mantel der Gerechtigkeit, wie ihn Jesaja nennt, der war jetzt weg. Die Kleider des Heils waren futsch. Und dann merkte er auf einmal, dass er nackt ist. Und jetzt beginnt er etwas zu verbergen. So durch dieses Leben kam nicht das, was er sich, durch dieses Essen kam nicht das, was er sich vorgestellt hat. Es kam kein Leben, sondern der Mensch macht Bekanntschaft mit dem Tod und er fängt an zu sterben. Das war das Ergebnis davon. Was sagte Gott? Wenn du davon isst, wenn ihr davon esst, werdet ihr gewisslich des Todes sterben. Also lasst die Finger davon, egal wie gut es aussieht. Diese Speise kostet euch das Leben. Bitte rührt sie nicht an. Nein, rührt sie nicht an, hat er nicht gesagt. Das hat Eva dann gesagt. Eine Hinzufügung. Eine kleine Übertreibung. Auch Übertreibungen sind Gottes Wort gegenüber nicht recht. Wir müssen lernen, Gottes Wort so zu nehmen, wie es geschrieben steht. Und nicht auch noch unsere Wünsche und Vorstellungen dort hinein zu interpretieren. Sondern es steht geschrieben und kein Jota davon wird sich auflösen. Oder es wird auch nicht mehr darüber hinaus sein, sondern was geschrieben steht. So, an anderen Stellen sehen wir, dass Essen, Speisen, Mahlzeiten immer wieder eine entscheidende Rolle spielen in Gottes Wort, also für den Menschen. In seiner Beziehung zu Gott und auch in den Beziehungen untereinander. Ich habe nur einige wenige rausgegriffen. Esau und Jakob zum Beispiel, die eine Weile, einige Generationen später dann kommen. Im Verlauf der biblischen Geschichte erscheinen eines Tages Esau und Jakob. Ein Brüderpaar, ein Zwillingspaar, wobei Esau der Ältere ist. Er kam zuerst und er war ein paar Sekunden älter, aber das war ganz entscheidend. Er war der Erstgeborene und der Erstgeborene in biblischen Zeiten hatte eine ganz bestimmte Rolle. Er hatte ein ganz bestimmtes Vorrecht. Ja. Und wir erfahren jetzt, für ein Essen, für ein Teller Linsen hat Esau sein Erbrecht, sein Erstgeburtsrecht verkauft. Eine alte Geschichte. Ich lese das mal ganz kurz. 1. Mose 25 ab Vers 29. Einst kochte Jakob ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und er war erschöpft. Und Esau sagte zu Jakob, lass mich doch schnell essen. Das Wort, das hier steht, heißt eigentlich hinunterschlingen. Lass mich schnell hinunterschlingen. Lass mich schnell essen von dem Roten da, denn ich bin erschöpft. Da sagte Jakob, das war ja der Nachgeborene, und er wollte unbedingt dieses Erstgeburtsrecht. Und normalerweise ist es ihm nicht zugestanden. Also macht er einen Handel und er schlägt seinem Bruder ein Geschäft vor. Jakob aber sagte, da sagte Jakob, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Esau sagte, siehe, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen. Das heißt, er sagt hier, ich sterbe fast vor Hunger. Was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Jakob aber sagte, schwöre mir heute. Da schwor er ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen und er aß und trank und stand auf und ging davon. Dann kommt noch ein Nachsatz. So, auf diese Weise, durch ein Essen, so verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. So, wenn wir in der Bibel weiterlesen und auch im Neuen Testament die Zusammenhänge, die dort auch gezeigt werden, sehen wir, dass Esau bald darauf verzweifelt versucht hat, diese Geschichte rückgängig zu machen. Aber es ging nicht mehr. Es ging nicht mehr. Es war vorbei. Ein Teller Suppe, ein billiges Linsengericht kostet Esau sein Erbe, das Erstgeburtsrecht. Über die Linie des Erstgeborenen, das ist noch wichtig zu wissen, über diese Linie des Erstgeborenen, Abraham, der erstgeborene Sohn Isaak, aus dem Geist geborene Sohn Isaak, und der Sohn Isaaks ist Jakob, wäre eigentlich Esau gewesen, der Erstgeborene. Und aus dieser Linie sollte später der Messias erscheinen, durch den das Heil der Welt gewirkt wird. Und Esau verkauft sein Erstgeburtsrecht. Das war seine Sünde. Das hatte einen ganz hohen Stellenwert damals. Das durfte man nicht tun. Aber er hat es getan. Eingetauscht für einen Teller Suppe. So. Das hat es schon in sich mit dem Essen. Sieht man schon. Im zweiten Buch Mose lesen wir dann von einer anderen Mahlzeit, an der das gesamte Volk Gottes damals teilnahm in Ägypten. Ein Lamm sollte geschlachtet werden und für jede Hausgemeinschaft ein Lamm. Und dieses Lamm, das sollte vollständig aufgegessen werden, das sollte nichts übrig bleiben. Und interessant, sowohl für die Zubereitung dieses Lammes als auch für das Essen selbst gab es ganz konkrete Anweisungen. Gott selbst hat jede Kleinigkeit hier geordnet, wie dieses Lamm zubereitet werden soll und wie sie es essen sollten. Ja. Und von dem Blut des Lammes sollten sie dann etwas nehmen und an die Türpfosten streichen und an die Tür bringen, an die Haustüren bringen. Und so, sagt Gott, so würden sie geschützt sein, wenn in dieser Nacht, dann nach diesem Abendessen, die Sünde Ägyptens heimgesucht wird. Der Todesengel geht durch das Land und kommt an jede Tür, auch die Tür der Hebräer, auch sie waren Sünder. Aber dort, wo er das Blut des Lammes sieht, geht der Engel vorbei und der Erstgeborene wird nicht geschlagen, sondern alle, die im Hause sind, bleiben am Leben. Und dann lesen wir in 2. Mose 2, Vers 5, ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges soll es für euch sein. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Je ein Lamm für ein Haus. Wenn eine Familie zu klein ist, um ein ganzes Lamm zu essen, soll sie sich ein Lamm mit ihrem nächsten Nachbarn teilen. Ihr sollt berechnen, wie viele Personen zum Verzehr des Lammes nötig sind. Sie sollen etwas von dem Blut des Lammes nehmen und an die beiden Türpfosten den oberen Türbalken des Hauses streichen, indem sie es essen. Ihr dürft das Fleisch aber nicht roh oder gekocht essen. Bratet das Tier. Beim Essen sollt ihr für die Reise angezogen sein. Eure Sandalen an den Füßen und euren Wanderstab in der Hand, esst es in Eile, denn es ist das Passa des Herrn. Das ist natürlich jetzt, es wäre eine Auslegungsorgie jetzt hier an dieser Stelle. Ja, das ist so gehaltvoll mit so vielen Dingen drin, aber das ist nicht mein Thema jetzt heute Morgen. Dann heißt es weiter in Vers 12, in dieser Nacht will ich durch Ägypten gehen und alle erstgeborenen Söhne und alle erstgeborenen männlichen Tiere töten. Ich will alle Götter Ägyptens richten, denn ich bin der Herr. Das Blut soll ein Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und euch verschonen. Diese Todesplage wird euch nicht treffen, wenn ich Ägypten strafe. Ihr sollt diesen Tag immer in Erinnerung behalten. Sondern das ganze Volk nimmt an diesem Abend, an dieser Mahlzeit teil. Für jedes Haus, für jede Hausgemeinschaft ein Lamm. Und alle, die in diesen Häusern saßen und dieses Lamm aßen und wo das Blut an die Türen angebracht wurde, die blieben verschont. Und sie kamen frei. Sie durften gehen. Sie waren keine Gefangenen mehr. Sie waren keine Sklaven mehr, sondern sie konnten anschließend das Land ihrer Knechtschaft verlassen und in ein neues Land ziehen, das Land der Verheißung, das Gott ihrem Vater Abraham schon Jahrhunderte zuvor zugesagt hatte, weil er Gott geglaubt hat. Gott hat ihm gesagt, ich führe dich heraus in ein neues Land, in dem Milch und Honig fließen, wo ich zu Hause bin und dort sollst du mit mir leben. Und Abraham kam heraus aus dem, wo er nie losgekommen wäre. Und Gott führte ihn in dieses neue Land. Und jetzt sollten seine Nachkommen auch in dieses Land kommen. Denn er blieb nicht beständig. Weil er Gott glaubte. Weil er Gott vertraute. Später lesen wir dann, etwas später, bereits 2,5 Monate nach dem Auszug, wie Gott das Volk in der Wüste versorgte. Die Kerle fangen an zu motzen, weil sie nichts zu essen haben. Denn ihre Vorräte, die sie auf die Reise mitgenommen hatten, die gingen nach etwa 2,5 Monate zu Ende. Und anstatt darauf zu vertrauen und Gott zu glauben wie ihr Vater, dass Gott sie jetzt genauso versorgt, wie er sie dort freigesetzt hat und sie bisher geführt hat, glauben sie Gott nicht und sie motzen und ärgern sich und wünschen sich an die Fleischtöpfe Ägyptens zurück. Da gab es ja in Wirklichkeit keine echten Fleischtöpfe. Ja? Die haben nur so viel zu futtern bekommen, damit sie ihre Arbeit einigermaßen machen konnten, damit sie nicht vom Fleisch fallen. Ja? Aber so ideal, wie sie es dann in der Wüste gesehen haben, was in der Gefangenschaft war, welches Essen sie bekamen, das war es definitiv nicht. Und Gott macht ihnen deutlich voller Geduld. Hier gab es noch nicht viel von Gottes Seite her. Ja. Und sagt, ich versorge euch. Und dann kommt diese Geschichte mit dem Manna. Es waren immerhin 600.000 Mann, die hier versorgt werden mussten, Tag für Tag. Und jeden Morgen durften sie aus die Zelte hinaus und durften das Manna auflesen und durften sich Kuchen daraus backen, so eine Art Brotkuchen und so weiter. Bis auf den Sabbat. Dort sollten sie nicht sammeln. Das war Ruhetag, der Tag für den Herrn. Ja, aber die Ration des Tages vorher war doppelt so groß und es hat dann eben auch über den Sabbat hinaus gereicht. Auch hier sollten sie Gott vertrauen, dass immer genügend da sein wird. Sie sollten einfach tun, was Gott sagt. Ja? Dann irgendwann hing ihnen das Manna zum Halse raus. Dann mochten sie kein Manna mehr essen. Und haben nach einer anderen Speise verlangt. Fleisch wollten sie. Wir wollen Fleisch, sagen sie. Ja? Dieses eklige Manna. Ja? Im Grunde genommen wäre es ja nur eine kurze Phase gewesen, ein paar Wochen, vielleicht 2-3 Monate von Ägypten bis ins verheißene Land. Aber durch ihr Herumgezeckel die ganze Zeit kamen sie letztlich nicht vom Fleck und blieben im Grunde genommen in der Wüste. Jedenfalls auch dort ließ sich Gott erhören. Sagt, sie wollen Fleisch? Sie sollen Fleisch bekommen. So viel Fleisch, dass es ihnen bald aus den Ohren herausquillt, sagt er, ja. Und dann schickt er die Wachteln und sie haben jede Menge Fleisch. Und es kommt so, wie Gott sagt, irgendwann sagen sie, es reicht Gott, so viel Fleisch. So sieht man, so ging es immer wieder dahin in dieser ganzen Geschichte. Und immer wieder hat es mit Essen zu tun, mit der Nahrung zu tun. Das ist schon erstaunlich. Gehen wir mal weiter im Neuen Testament dann. Auch im Neuen Testament spielt das Essen eine ganz große Rolle. Vor allem auch das gemeinschaftliche Essen, das gemeinsame Essen. Jesus und seine Jünger, die haben ja eigentlich täglich miteinander gegessen. Sie waren ja gemeinsam unterwegs und manchmal waren sie allein und manchmal waren sie aber auch über mehrere Tage hinweg mit vielen Leuten zusammen. Zuweilen Tausende, die ihnen gefolgt waren, so viele, dass die Jünger an verschiedenen Punkten Angst bekamen und den Herrn baten und sagten, Herr, schick sie heim. Sie sollten nicht hier bleiben, weil sie dann vielleicht umkommen, weil sie nichts zu essen haben, sagen die Jünger. Schick sie heim, die haben nichts zu essen, die kommen ja um hier bei dir und bei uns. Und einmal sagt dann Jesus dieses berühmte Wort, wo er sagt, ja, gebt ihr ihnen doch zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Und jetzt waren die Jünger entsetzt. Und sagen, es war doch klar, Herr, das wird nichts, wir haben doch nichts. Ja. Und Jesus fragt dann, was habt ihr? Und dann bringen sie ihm das, diese 5 Brote, Gerstenbrote und diese 2 kleinen Fischlein da. Und der Herr sagt, gib sie mir. Und sie legen es dann in die Hände Jesu. Jesus betet darüber, legt sie zurück in ihre Hände und sagt dann, jetzt geht hin und teilt aus. Und alle werden satt. Ist ja ganz bekannt. Sie werden nicht nur satt, sondern es ist ein solcher Überfluss, dass zum Schluss 12 Körbe übrig bleiben. 12 große Körbe werden noch eingesammelt. So, das war eine Geschichte von mehreren. Und in den Evangelien lesen wir dann immer wieder, dass Jesus auch in die Häuser ging, um dort mit den Leuten zu essen. Zum Beispiel bei Freunden. Freunde von Jesus waren Lazarus in Bethanien mit seinen Schwestern Maria und Martha. Wobei Martha, das ist auch hier auffällig, immer in der Küche stand. Sie hat immer in der Küche gewerkelt und war um das Wohl des Herrn und seiner 12 Begleiter besorgt und hat sich immer Gedanken gemacht, wie bringe ich jetzt genügend Essen auf den Tisch, damit die alle satt werden. So, das war ihre Sorge, die sie hier immer wieder hatte. Bis eines Tages sie Jesus einmal ruft und sagt, Martha, komm, setz dich doch mal hierher. Hast du gehört von den 5000, die nichts zu essen hatten und doch alle satt wurden? Und nachher hat man noch 12 Körbe aufgelesen. Ja klar, dass sie davon gehört. Logisch. Klar. Oder die 4000, alle wurden satt und 7 Körbe hat man aufgelesen. Auch das hatte Martha gewusst. So, und jetzt fällt langsam der Groschen in ihr. Also ums Essen muss sie sich letztlich wirklich keine Sorgen machen. Wirklich nicht. Da ist es schon besser, sich auch mal zu den Füßen Jesu zu setzen und hineinsprechen zu lassen und zu hören, was er zu sagen hat. Und er hat Frieden in das Herz von Martha gesprochen. Mach dir keine Sorgen, Martha. Ich habe alles im Griff. Mit Essen kenne ich mich aus, sagt Jesus. So, Essen war immer und immer wieder ein besonderes Thema. Von den einen wurde Jesus deshalb kritisiert und von den anderen wurde er deshalb geliebt. Jesus ließ sich ja nicht nur von solchen einladen, die ihm nahe standen. Es waren nicht nur Freunde, zu denen Jesus ging. In Lukas 7, Vers 36 und 39 lesen wir, es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und erstaunlich, und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Oh. Und da geschieht dann während des Essens auch etwas ganz, ganz Ungewöhnliches, als er da in dem Haus des Pharisäers zu Tisch liegt. Eine stadtbekannte Sünderin kommt und macht sich da, ist ja bekannt, an seinen Füßen zu schaffen. Und Jesus spricht diese Frau frei und er rechtfertigt sie vor Simon, diesem Pharisäer. Und dieser fromme Pharisäer muss auf einmal beschämt erkennen, dass er nicht besser ist als diese Frau her und dass er ebenso die Vergebung notwendig hat wie sie, wie die Frau, auf die er so verächtlich herabgeschaut hat. Er brauchte dieselbe Vergebung. Und er sagt ihm, sie liebt viel und sie zeigt das hier, weil ihr viel vergeben wurde. Und er hat nichts gezeigt. Hat nichts gezeigt. Und dann fällt der Groschen auch bei ihm. Okay. Jesus kehrt aber nicht nur bei Freunden ein oder bei Frommen wie diesen Pharisäer, sondern er lädt sich erstaunlicherweise auch bei Zöllnern und Sündern ein. Und isst mit ihnen. Er isst mit denen, von denen sich der Rest der Gesellschaft aufgrund ihres Lebensstils alle ausgenommen haben. Er isst mit denen, die gesellschaftlich ausgeschlossen waren und die von den anderen gemieden wurden. Eines Tages kommt Jesus durch Jericho. da fahren wir das nächste Mal auch hin. Gibt es noch diesen angeblichen Baum? Ja. Das ist er sicher nicht, aber sie erinnern natürlich an diese Geschichte. Jesus kommt durch Jericho und er bewegt sich in der Masse und bahnt sich so Schritt für Schritt einen Weg. Und plötzlich hält er inne und sieht einen Mann auf dem Baum, auf einem Baum sitzen, der aus der Ferne das Treiben beobachtet, der aber die Masse meidet, ja, weil er ja ganz und gar unbeliebt ist im Volk. Die mögen mich nicht, das wusste dieser Zachäus. Ich halte mich fern, die lassen mich auch nicht vor, ich bin so klein, ich würde sowieso nicht sehen. Also steige ich auf den Baum, um Jesus zu sehen. Dieser Zöllner, Zachäus, der gilt als korrupt und er war eine bekannte Persönlichkeit dort. Er erpresste die Leute buchstäblich, war immer auf seinen Vorteil bedacht, hat viel Kohle gemacht, indem er die Leute ausnahm. So, und ein Kerl wie ihm, das war ihm klar, gehen die Leute aus dem Weg. Und er hat sich auch ferngehalten. Und das wusste er, mit so einem Typen wie mir wollen die nichts zu tun haben. Das war ihm schon klar. Und das haben die Leute auch gesagt. Mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Aber Jesus bleibt jetzt stehen und wendet sich zum Entsetzen der Frommen tatsächlich gerade an ihn. Und er übersieht diesen Mann nicht, der vom Volk ja verachtet ist. Und er ruft ihn zu, Zachäus! Komm schnell runter vom Baum. Heute muss ich in dein Haus einkehren. Komm, lass uns miteinander essen. Er lädt sich zum Essen ein bei Zachäus. Erstaunlich. Und Zachäus ist platt. Mit allem hätte er gerechnet, aber damit ganz bestimmt nicht. Ein Kerl wie er, den alle ablehnen, und Jesus, von dem er so viel Gutes gehört hat, er gibt sich mit ihm ab, will bei ihm einkehren und mit ihm essen? Wow. Du, das rührt das Herz dieses Mannes. Das muss man wirklich sagen. Dieser Mann war tief berührt von dieser ersten Erstgeste schon, die Jesus ihm gegenüber zeigt. Und Zachäus ist von der Liebe und von der Annahme Jesus so bewegt, dass er dann während des Essens, als es dann soweit ist, aufsteht, sein Unrecht zugibt und Wiedergutmachung all denen verspricht, die er beschissen hat und betrogen hat und erpresst hat. So, Zachäus wird durch diese Begegnung mit Jesus, wo sich der Herr zum Essen bei ihm in seinem Haus eingeladen hat, zu einem neuen Menschen. Gewaltig, was da geschieht. Ja, aber die frommen Pharisäer, die alles beobachten und sehen, wie sich Jesus mit solchen Leuten auch abgibt und in ihre Häuser einkehrt, die haben nur Verachtung dafür übrig. Und sie verspotten Jesus, indem sie sagen, dieser nimmt die Sünder auf und isst mit ihnen. Ich habe es euch ja oft gesagt, dieser Vers ist für mein Leben ein Schlüsselvers. Wenn ich das nicht erfahren hätte und wenn ich nicht einen Herrn hätte, der die Sünder aufnimmt und mit ihnen isst, würde ich heute nicht hier stehen. Aber für sie, für die Pharisäer, war dies eine Spottrede. Er isst mit den Zöllnern und Sündern. Aber ist es nicht erstaunlich, wie viel hier geschieht und welch einen Wert Jesus darauf legt, mit Leuten zu essen und welch eine Rolle dieses Essen immer wieder spielt? Er hat auch in seinen Gleichnissen geht's immer wieder ums Essen, Einladungen zum Essen, an den Tisch zu kommen. In Lukas 14, das große Gastmahl, alles ist bereitet, keiner will kommen. Krass. Oder in Lukas 15, als der verlorene Sohn heimkehrt, wird ihm das gemästete Kalb geschlachtet und der Vater lässt ein Fest feiern mit Tanz und Halligalli und alles freut sich, bis auf den einen Bruder, der draußen steht und sagt, was für diesen Halodri lässt du das beste Kalb schlachten und es ihm als ein Festessen vorsetzen? Auslegung gibt es heute keine dazu, aber wir kennen die Geschichte. Und schließlich nach seiner Auferstehung gibt es nochmal eine kleine Geschichte, dazwischen noch jede Menge andere natürlich, ja. Nach seiner Auferstehung gesellt er sich zweien seiner Jünger bei, die enttäuscht von Jesu Tod zurück in ihr Dorf Emmaus gehen. Und sie erkennen Jesus nicht, als er sich ihnen zugesellt. Sie sind so überzeugt, Jesus ist tot. Und sie merken, während dieser Fremde mit ihnen redet und ihnen die Schrift erklärt, fängt ihr Herz an zu brennen und sie spüren eine Wärme. Und da geht etwas aus, aber sie können es nicht einordnen, tun sich schwer. Sie wissen nicht. Und als sie dann am Abend, als es dunkel wird, ankommen, bitten sie dann doch den Fremden und sagen, komm doch mit in unser Haus, übernachte doch hier. Es wird schon Abend werden, sagen sie. Komm, bleib und iss mit uns. Und als sie dann schließlich beim Abendessen sind und Jesus bei Tisch das Brot nimmt und das Brot bricht und ihnen reicht, erkennen sie ihn plötzlich. Und ihr Herz wird froh, Jesus lebt. Und im selben Moment ist er vor ihren Augen verschwunden, lesen wir dann. Dann gibt es noch die Geschichte, wo er den anderen Jüngern begegnet. Und sie denken, er ist ein Geist. Was macht Jesus? Er fragt sie, Brüder, habt ihr was zu essen hier? Ja, ein bisschen Fisch haben sie. Und er isst den Fisch vor den Augen seiner Jünger, damit sie sehen, es ist kein Geist. Der Fisch bleibt drin und fällt nicht raus. So. Immer wieder geht es ums Essen. Zurück zum Obersaal, wo Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl feiert. Sein letztes. Da sagt er in Lukas 22, Vers 15, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Eine tiefe Sehnsucht war Jesus, in Jesus, dieses mit den Jüngern zu essen. Und dieses Mahl, das bietet Jesus allen an. Die nicht einfach nur entsetzt weglaufen, wie es diese anderen Jünger taten, als er sagt, wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Brot und mein Blut trinkt, habt ihr kein Leben in euch. Dieses Mahl, wir nennen es immer Abendmahl, ne? Die Bibel sagt nicht Abendmahl dazu, sondern sie nennt es entweder der Tisch des Herrn an einer Stelle, oder Paulus sagt im 1. Korinther 11, das Mahl des Herrn, das Herrnmahl. Das heißt, es ist sein Tisch, es ist sein Mahl, zu dem er einlädt. Dieses Mahl ist das Mahl des Herrn und es ist sein Tisch, es ist nicht unser Tisch und er lädt ein. Könnt ihr euch erinnern, die erste Mahlzeit, die berichtet wird in Gottes Wort, gleich am Anfang der Bibel, war in den Augen der Menschen schön anzusehen, begehrenswert, eine Lust für die Augen. Eva war begeistert von dieser Speise, welch herrliche Frucht. Aber der Genuss dieses Essens trennte sie von Gott. Und sie verliert ihr Leben, sie und ihr Mann. Sie glaubt Gott nicht. Dieses Essen sollten sie nicht essen. Und durch ihren Unglauben verliert sie letztlich alles. Dieses letzte Mal hier, dieses Abendmahl, da sagt Jesus ausdrücklich, esst davon. Er gab ihnen das Brot, brach es, gab ihnen das Wunder, esst alle davon, sagt er. Denn dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. So, und die Jünger jetzt, die glauben Jesus. Und sie nehmen dieses Brot und sie nehmen diesen Wein und sie erleben, dass sie leben. Sie gehörten zu denen, die Jesus nicht verlassen haben, obwohl er so gar nicht begehrenswert war. Bei Jesaja heißt es dann schließlich, wer kann ihn anschauen? So entstellt ist er dann gewesen am Kreuz. Niemand konnte ihn anschauen. Hat nicht einmal mehr ausgesehen wie ein Mensch. Wer will das schon? Aber diejenigen, die an seinen Tisch kommen und an seinem Tisch bleiben und bereit sind, ihn aufzunehmen, die bekommen neues Leben. Eva hat nicht geglaubt. Aber die Jünger haben das geglaubt. Selbst dort, wo sie nicht alles verstanden haben. Und Jesus sagt, esst und trinkt. Dieser Wein ist mein Blut des neuen Bundes zur Vergebung der Sünden. Und das wussten sie. Wenn die Sünden vergeben sind, dann kann ich Gemeinschaft mit Gott haben. und dass Jesus derjenige ist, der ihnen das alles bringt. Das wussten sie auch. Und Jesus sagt, vergesst es nicht, nehmt dieses Mal immer wieder zu meinem Gedächtnis, denkt immer wieder daran und tut es ebenso in gleicher Weise. Und deswegen feiern wir immer und immer wieder Abendmahl, weil die ganze Erlösung darin abgebildet ist und vorgeschattet ist. Und das ganze Übel, das durch ein Essen kam, wird durch dieses Mal in Jesus wieder aufgehoben. Und wir bleiben nicht weiter in dem, was unsere Voreltern damals im Ungehorsam getan haben, sondern weil wir an Jesus glauben und ihn essen und ihn aufnehmen, werden wir nicht mehr sterben, selbst wenn wir sterben, sondern wir haben Leben empfangen dadurch. Ist das gut? Das ist wirklich gut. Und in dem Sinn wollen wir jetzt Abendmahl nehmen. Darf ich euch bitten, den Tisch in die Mitte zu stellen? Dieses Mahl ist für alle, die nicht von Jesus weglaufen, sondern die zu ihm hinlaufen. Dieses Mahl ist für alle, die wissen, ich brauche Vergebung meiner Sünden. Ja, ich brauche Reinigung und ich brauche ein neues Leben. Und die es nicht irgendwo anders suchen. Ich habe früher manches Mal woanders gesucht, um Leben zu finden, um Heil zu finden, um mich zu verwirklichen. Und alles das waren im Endeffekt doch nur Dornen und Disteln und mein Leben ist zerbrochen darunter. Und erst als ich dieses Mahl nahm, wusste ich, das ist die richtige Mahlzeit. So jeder, der an Jesus glaubt und sein Opfer für sich annehmen will, ist eingeladen an seinen Tisch. Nicht wir sind die Einladenden, sondern er. Die Bibel sagt, wer würdig dieses Mahl nimmt. Das heißt nicht, dass jemand unwürdig ist, wenn er sich selber als Sünder erkennt. Das ist nicht das, was uns unwürdig macht. Unwürdig bist du, wenn du dich als Sünder erkennst, aber meinst, du brauchst keine Vergebung deiner Sünden und nimmst dieses Mahl wie jedes andere Mahl. Wenn du aber erkennst, du brauchst Vergebung und Jesus ist bereit, dir zu vergeben, wenn du zu ihm kommst, deine Sünden bekennst, dann nimmst du zum Zeichen dafür, dass du um Vergebung gebeten und Vergebung empfangen hast, dieses Mal. Ansonsten lass es einfach vorübergehen. Okay? Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns einlädst, dieses Mal mit dir zu nehmen. Beziehungsweise, dass wir das unter uns nehmen, Herr. Wir danken dir dafür, dass wir Anteil haben an dem, was deine Jünger damals erfahren haben, wie du das erste Mal das Brot gebrochen hast und den Wein ausgeschenkt hast. Jesus, ich will nicht von dir weglaufen und ich will nicht zu denen gehören, die sich von dir entfernen. Aber wir brauchen trotzdem deine Hand, dass du uns bei dir hältst, Herr, weil wir dazu neigen, auch wegzugehen. Wir sind nicht besser wie andere, Herr. Und wir brauchen genau dieselbe Vergebung und deine starke Hand, Herr, damit dein Heil kommt. Danke dafür. Und wir danken dir, dass du alles erledigt hast, Jesus. Bist am Kreuz gestorben, hast dein Leben hingelegt, hast den Tod auf dich genommen, damit wir frei sind und leben können. Wir danken dir, dass du unser Licht bist, unser Heil, unsere Hoffnung, die Perspektive unseres Lebens, dass du die Quelle unseres Lebens bist, von der wir leben und von der uns alles zufließt, was wir brauchen. Herr, in deinem Leib, in deinem gebrochenen Leib und in deinem Blut ist Leben. Dafür danken wir dir, Herr, dass es uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Herr, und dass du uns freisetzt von allem, was uns schaden will und binden will. Danke dafür. Und Herr, wir danken dir, dass du bei jedem von uns ein Werk begonnen hast. Du hast dich nie aufhalten lassen, weiterzugehen mit uns. Wir vertrauen darauf, Herr, dass wir mit dir ans Ziel gelangen. Danke dafür. Herr, wir segnen dieses Brot und diesen Wein und empfangen das heute Morgen aus deiner Hand. Und sagen danke, dass wir mit dir sein dürfen, Herr. Und sagen danke, dass du mit uns sein willst, Jesus. Danke, Herr. Amen. Helft mir mal bitte. Komm mal, Lede. Hallelujah.